Den Kopf für uns hinhalten, das tun die 40 Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes bei uns in Schleswig-Holstein. Fast 300 Mal waren sie allein im vergangenen Jahr im Einsatz. Denn längst nicht alle Bomben, die im Zweiten Weltkrieg über Schleswig-Holstein abgeworfen wurden, die sind auch explodiert. Im Boden schlummern, das haben wir alle in den Nachrichten regelmäßig schon mitbekommen, noch immer unzählige Blindgänger. Und die sind extrem gefährlich für uns alle. Der Ritt auf der Bombe, die Arbeit des Kampfmittelräumdienstes, das ist unser Thema heute Abend in der Sendung zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Mehr als 70 Jahre ist der Zweite Weltkrieg inzwischen her, zum Glück. Aber die Folgen, die beschäftigen uns auch heute noch in Form von Blindgängern, die damals nicht explodiert sind und die immer noch im Boden schlummern. Dass die nach wie vor gefährlich sind, das kann man sich ja relativ leicht vorstellen. Wird eine alte Bombe entdeckt, dann machen die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes sie unschädlich. Und zwei von ihnen sind heute Abend hier in zur Sache meine Gäste. Der technische Einsatzleiter des Kampfmittelräumdienstes bei uns in Schleswig-Holstein, Oliver Kienast, und sein Kollege Hans Jörkinski. Hallo, guten Abend, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Abend, hallo.
Herr Kienast, kann man ungefähr abschätzen, wie viel Munition damals über Schleswig-Holstein im Zweiten Weltkrieg abgeworfen worden ist?
Also so ungefähr kann man das abschätzen. Ja. Also wir haben die Kriegstagebücher der Alliierten natürlich studiert, das heißt die von den Bomber Command, da kann man eine ungefähre Tonnage angeben. Aus dem Kopf kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß, dass es über Kiel ungefähr so knapp 30.000 Tonnen waren, dass es andere Städte gab, die so mit 6.000 bis 7.000 Tonnen beaufschlagt worden sind. Die Gesamtmenge habe ich jetzt mal nicht im Kopf, aber es ist eine enorme Menge.
Herr Kinski, wissen Sie auch ungefähr, wie viel nicht explodiert ist? Also wie viel bei uns in Schleswig-Holstein noch im Boden schlummert?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also man geht so von 10% aus.
Weil man einfach weiß, dass das eine Zahl ist, die immer ungefähr, warum auch immer, nicht zündet?
Ja, genau, aus diesem Grund.
Und wissen Sie, wie viel davon inzwischen seit Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute entschärft wurde? Oder haben Sie eigentlich, ist das ein bisschen Fischen im Trüben, wie viel noch im Boden schlummert?
Ja, das ist ein Fischen im Trüben. Deswegen haben wir eine Luftbildauswertung, die eben überprüft Baugrundstücke und so weiter. Und bei diesen Untersuchungen werden eben welche gefunden oder eben auch außer der Reihe bei Bauarbeiten dann.
Jetzt haben wir gerade hauptsächlich über das Land gesprochen. Im Wasser liegt auch noch eine ganze Menge, oder?
Im Wasser liegt eine ganze Menge. Da ist eine Vielzahl an verklappter Munition auch, aber eben auch verlegte Munition, die sich da ja auch immer noch in der Förde bzw. in der Kieler Bucht befinden.
Mhm. Warum sagt man nicht, wenn man weiß, die ist da, wir holen das jetzt alles einmal raus?
Ja, es ist schwer machbar. Sie haben gerade eben selber gesagt, wir sind 40 Beschäftigte, da ist auch die Verwaltung mit bei. Taucher haben wir zum Beispiel 5. Und so ist es eigentlich, dass wir nur Schnelleinsatztrupp sind und uns nicht auf ein Gebiet so festnageln können.
Also immer dann, wenn es wirklich gefährlich ist, dann müssen sie raus.
Genau. Und das kann eben sein, dass es mal in Kiel ist, aber dann eben auch in auf Helgoland oder wir haben eben viel Wasser rundherum um Schleswig-Holstein.
Mhm. Herr Kinski, wie sieht denn eigentlich so Ihr Alltag aus? Gibt es das überhaupt? Das ist gemein mit beide mit K. Ja. Nein, Herr Kienast.
Genau. Ich antworte gerne mal drauf. Also es ist so, dass wir täglich eigentlich unterwegs sind und aktiv auch nach Munition suchen. Das heißt, gerade an Land haben wir Mitarbeiter, die rausfahren und Blindgängerverdachtspunkte überprüfen. Wir haben aber auch Mitarbeiter, die rumfahren und Zeitzeugen Hinweisen nachgehen. Wir beseitigen Munition, die zufällig gefunden wird. Also Sie sprachen vorhin ja nur Bomben erstmal an. Das ist ja nur ein Bruchteil der Munition, die wir beseitigen.
Was gibt es sonst noch?
Also wir haben hier in Schleswig-Holstein Vor- und Nachteile zu Ende des Krieges. Das heißt, der Vorteil war, hier ist relativ wenig gekämpft worden. Wir hatten kaum Kampfgebiete außer unten an der Elbe. Das hat aber dazu geführt, dass zum Ende des Krieges die Wehrmachtsangehörigen alle nach Schleswig-Holstein gekommen sind und versucht haben, möglichst lange noch in Freiheit zu bleiben. Denn diese Einheiten haben sich hier in Schleswig-Holstein aufgelöst. Das heißt, sowohl die Mengen an Munition, zum Beispiel Panzerabwehrminen, Schützenabwehrminen oder auch Granaten, wurden dort letztendlich verklappt, auch in Seen, in Teichen, Tümpeln oder vergraben. Aber auch die einzelnen Wehrmachtsangehörigen an sich haben sich ihrer Munition, ihrer Ausrüstung entledigt und haben die irgendwo hier in Schleswig-Holstein vergraben. Und das führt halt dazu, dass wir fast täglich Munitionsmeldungen bekommen. Also ich komme gerade, bevor ich hier ins Studio gekommen bin, bin ich auch gerade vor der Munitionsbeseitigung gekommen, beim Spaziergänger am Strand eine Granate gefunden. Und das haben wir fast täglich und deswegen halten wir immer Personal vor, um diese akute Gefahrenabwehr betreiben zu können.
Hm. Ist das eigentlich ein Männerjob, den Sie machen, oder haben Sie auch Frauen?
Also es ist grundsätzlich kein Männerjob. Also es konnten auch Frauen machen. Also es gibt in Deutschland eine Entschärferin, das weiß ich, mag vielleicht auch mehr geben, das muss man mir verzeihen, dass ich nicht alle kenne, aber es ist einfach eher vom Interessengebiet eigentlich eher eine Männerdomäne. Also wir schreiben ja Stellen aus, wir haben eigentlich so gut wie nie Bewerberinnen. Ganz selten mal, dass Frauen nachfragen und sich für diesen Beruf interessieren. Aber spätestens dann, wenn es darum geht, dass wir nicht nur sitzen und warten, bis Munition gefunden wird, sondern aktiv suchen, das heißt also auch Tiefbau betreiben, dann sind die meisten Frauen von der Interessenlage eigentlich raus. Aber grundsätzlich könnten sie es auch machen.
Und wie wird man überhaupt Bombenentschärfer? Gibt es da einen Ausbildungsberuf, einen Studiengang oder ist das, sind das alles Quereinsteiger?
Das sind alles Quereinsteiger. Also was wir suchen, wenn wir Stellen ausschreiben, sind erstmal Spezialisten aus bestimmten Tätigkeitsbereichen. Das heißt, für die Leute, die draußen zum Beispiel gezielt Bombenblindgängerpunkte überprüfen, das sind meistens Tiefbauer. Bei uns in dem Betrieb selber haben wir hauptsächlich Metallverarbeiter, also Schlosser oder Schweißer auch. Dann, wie gesagt, für die Leute, die im Wasser arbeiten, das sind ausgebildete Taucher, also keine Hobbytaucher, sondern wirklich Berufstaucher. Und die kommen quasi mit dieser Grundqualifikation eines technischen Eingangsberufes zu uns. Und dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los. Dann lernen sie Munition kennen, sie lernen Munition zu unterscheiden. Und das ist ein sehr aufwendiger Ausbildungsgang. Es ist halt kein richtiger Ausbildungsberuf, wo man sagen kann, 2 Jahre, dann ist man mit durch. Sondern es sind teilweise Schulen, das sind Lehrgänge, die an Sprengschulen gemacht werden, die vom BKA, von der Bundespolizei, auch von der Bundeswehr teilweise mit unterstützt werden. Und bis ein Entschärfer, gerade was so Großkampfmittel anbelangt, fertig ist, rechnen wir 4 bis 5 Jahre.
Das ist ein ganz schön langer Weg, den man da gehen muss. Und auf jeden Fall auch viel, kann ich mir vorstellen, was man kennenlernen muss, weil vieles ja auch gar nicht mehr verfügbar ist, oder? Also es sind ja alles alte Bomben, Munition. Kennen Sie überhaupt alle, die es gibt? Oder stoßen Sie da manchmal auch auf neue und sagen, oh, sowas habe ich noch nie gesehen?
Also ich kenne nicht alle. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der von sich behaupten kann, er kennt die gesamte Munition. Wir hier in Schleswig-Holstein sind spezialisiert auf die Munition der ehemaligen deutschen Wehrmacht, weil die halt hier überall verklappt worden ist, und britische Munition, weil die Briten hier halt stationiert waren. Wenn wir hier mal auf zum Beispiel russische, amerikanische Munition stoßen, dann erkennen wir einige Sachen, die wir schon öfter hatten, natürlich. Aber es gibt immer wieder Sachen dabei, die wir das erste Mal finden und die kennen wir nicht aus dem FF. Dafür haben wir dann Munitionsdatenbanken, in die man nachgucken kann. Und natürlich haben wir auch eine sehr, sehr große Lehrmittelsammlung, wo wir auch unsere Leute ausbilden. Also es reicht nicht nur, diese Ausbildungsgänge zu durchlaufen, sondern es ist ein Erfahrungsberuf. Also die Leute müssen wirklich mit raus, die müssen mit dabei sein, wenn entschärft werden, die müssen die Munition sehen, die müssen die in der Hand gehabt haben, weil natürlich alles das, auch was in den Unterlagen ist oder was bei uns in der Lehrmittelsammlung ist, das ist die Munition, wie sie neuwertig aussieht. So finden wir sie ja nicht. Das heißt, es wird umso schwieriger, je verschmutzter, je verrosteter die Munition ist. Und das müssen sie halt über die Jahre lernen. Und ich bin jetzt seit knapp über 10 Jahren dabei. Natürlich kenne ich nicht alles. Das wird auch lange dauern.
Sie haben gerade gesagt, die neuen Kollegen, die müssen mit raus, die müssen die kennenlernen. Rausgehen ist ein gutes Stichwort. Sprechen wir gleich drüber hier zur Sache, wie das aussieht, wenn sie rausgehen und was sie dann machen müssen. Auf einer Baustelle wird ein Blindgänger gefunden. 12 Mal ist das im vergangenen Jahr bei uns in Schleswig-Holstein der Fall gewesen. Zum Beispiel in Neumünster, in Bad Oldesloe, in Lauenburg und ganz besonders oft in Kiel. Meistens müssen die Experten des Kampfmittelräumdienstes dann ziemlich schnell handeln, die Bauarbeiten erstmal einstellen, einen Besperrbezirk einrichten, Häuser evakuieren, Straßen sperren und ganz zum Schluss dann die Bombe entschärfen. Das ist was, da haben tatsächlich nicht alle Menschen Verständnis für. Herr Kinski, Herr Kienast, Entschuldigung, mal gucken, wie oft das heute noch passiert. Herr Kienast, eigentlich würde man denken, ja, ist ja logisch, dass alle dann im Sperrbezirk die Häuser verlassen müssen und dass es auch zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen kann. Warum hat da tatsächlich nicht jeder Verständnis für?
Also ich vermute mal, also ich kann es mir sonst nicht erklären, weil wir gerade in Kiel zum Beispiel sehr häufig schon Entschärfungen hatten. Bisher ging immer alles gut, es war relativ schnell alles vorbei und das führt wahrscheinlich dazu, dass die Leute meinen, wird schon alles gut gehen, warum soll ich dann hier raus? Das Problem, was wir haben, es muss nicht immer gut gehen. Also die vorletzte Bombe, die wir hatten in Kiel-Gaarden, das war eine Langzeitzünderbombe, wo wir wirklich sprengen mussten vor Ort. Aber warum wir überhaupt eigentlich evakuieren, auch für eine normale Entschärfung in Anführungsstrichen, also mit einer Aufschlagzünderbombe, es muss nicht immer gut gehen. Das heißt, wenn wir eine Bombe entschärfen, kann es A, schief gehen, dass die Bombe bei der Entschärfung explodiert oder dass wir sie halt nicht entschärfen können und dann nachträglich vielleicht noch sprengen müssen oder andere technischen Mittel einsetzen müssen. Und das dürfen wir nicht. Also wir dürfen keine Bombe sprengen oder irgendetwas, wenn wir wissen, dass im Gefahrenbereich sich noch Menschen aufhalten. Das ist also auch, wenn evakuiert wird, wir fangen an, wir sehen niemanden, dann sind wir verpflichtet, diese Entschärfung zu unterbrechen, so lange, bis der wieder weg ist, derjenige. Ansonsten dürfen wir von Rechts wegen so eine Entschärfung nicht fortsetzen.
Gucken Sie denn tatsächlich in jedem Haus, wird da überall geklingelt oder wie wird das sichergestellt, dass da dann noch keiner mehr ist in dem Gefahrenbereich?
Also das kommt darauf an, das hat ein bisschen auch mit der Verhältnismäßigkeit der Mittel zu tun. Das heißt, wenn wir eine Aufschlagzünderbombe, die wir, Herr Kinski oder ich oder auch unser Drittanschaffer, Herr Kollert, wenn wir die Bombe identifiziert haben und festgestellt haben, ist es ein Zünder, wie wir ihn kennen und die Bombe ist im guten Zustand, dann legen wir einen Evakuierungsbereich fest und dann wird einfach nur, werden die Straßen kontrolliert und man guckt halt, dass sich keiner mehr auf der Straße aufhält. Natürlich würden wir abbrechen, wenn wir sehen, es ist noch jemand in der Wohnung, aber wir würden jetzt nicht jede Wohnungstür öffnen. Anders ist das also bei der vorletzten Entschärfung gewesen, wo wir halt wussten, wir müssen diese Bombe sprengen. Das heißt, wir wussten, es wird eine große Detonation geben, es wird Splitterflug geben und dort ist es dann auch so, dass wir wirklich zumindest im Nahbereich, also im unmittelbaren Gefahrenbereich, dann die Kollegen von der Polizei gebeten haben, wirklich an jeder Tür zu klingeln, zu klopfen und sicherzustellen, dass da dann Leute sind. Und das war leider so. Es haben einige Leute sich geweigert, die Wohnung zu verlassen. Die mussten letztendlich mit Gewalt aus den Wohnungen rausgeholt werden, weil ansonsten hätte diese Entschärfung oder diese Sprengung nicht stattfinden dürfen.
Wahnsinn. Wie legen Sie denn überhaupt fest, was der unmittelbare Gefahrenbereich ist und wie weit auch so ein Sperrbezirk dann gemacht wird?
Also es gibt leider kein richtiges Berechnungswerkzeug ist. Aus Vorschriften gibt es eine Entfernung von 1000 Metern, die einzuhalten ist bei einer Stahlsprengung. Und das ist ja eigentlich, wenn eine Bombe explodiert, die ist halt in einem Stahlkörper, dann setzen wir das gleich mit so einer Stahlsprengung und legen normalerweise Evakuierungsradien von 1000 Metern fest. Da können wir von abweichen. Das ist immer eine Entscheidungsbefugnis des jeweiligen Entschärfers vor Ort. Das heißt, im innerstädtischen Bereich, wo wir, das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, aber wo wir Splitterschutz durch die umliegenden Gebäude haben, wissen wir ja, dass die Splitter nicht mehr so weit fliegen können und können dementsprechend dann auch den Splitterbereich reduzieren. Also in Kiel ist das üblicherweise so, dass wir uns auf 500 Meter einigen. Mhm. Wenn wir sehr hohe Bebauung haben, dann können wir auch in einigen Bereichen noch weiter runtergehen. Wenn wir, wie zum Beispiel bei der Entschärfung in Neumünster, einen Flugplatz haben, wo halt keine Gebäude sind, dann müssen wir auch diese 1000 Meter einhalten. Aber wie gesagt, das sind immer letztendlich eine Entscheidung des Entschärfers, weil er muss auch gucken von der Verhältnismäßigkeit. Wenn jetzt zum Beispiel ein Krankenhaus, ein Altersheim mit in diesem Sperrbereich ist, ist das ja sehr aufwendig und kann auch eine Gefahr für die dortigen Patienten bedeuten. Mhm. Und dann muss er halt für sich selber entscheiden, muss zum Beispiel das Krankenhaus, das Altersheim, was in 480 Meter Entfernung ist, muss das raus, weil ich diese 500 Meter einhalten will. Oder kann ich das aufgrund der örtlichen Gegebenheiten vielleicht drinnen lassen?
Ist, glaube ich, ähnlich mit Hauptverkehrsstraßen. Wenn irgendwie die A7 in 480 Metern Entfernung ist, sperrt genau. Man sie noch mit oder sperrt man sie nicht mehr?
Genau solche Sachen. Ne? Also auf der Autobahn ist es sehr selten, außer gerade in den Verkehrsnachrichten, dass da jemand rumläuft. Da kann man sagen, okay, da ist das die Gefahr, dass jemand durch diese eventuell auftretende Splitter verletzt wird, nicht so hoch. Das ist bei anderen, gerade Fußwegen und sowas, natürlich ganz anders.
Woran wissen Sie oder woher wissen Sie denn, wie schnell Sie handeln müssen, wenn so ein Blindgänger gefunden wird? Manchmal lassen Sie sich ja 2 Tage Zeit, manchmal geht das aber auch rasend schnell.
Das ist abhängig vom Zündsystem. Also wir müssen wirklich gucken, um was für ein Zustand, also erstmal, was ist es für eine Bombe, wie ist sie bezündet und in was für einem Zustand sind Bombe und Zünder. Und da müssen wir halt gucken, ist das ein normaler Aufschlagzünder? Das sind also Bomben, die ohne weiteres normalerweise nicht explodieren, also nicht von alleine. Da müsste schon von außen irgendwie eine Gewalt, irgendwie eine Kraft einwirken. Zum Beispiel bei Bauarbeiten, wenn eine Baggerschaufel so eine Bombe trifft, kann das schon zu einer Explosion führen. Anders ist es halt mit dieser Bombe, die wir im Garten hatten. Das ist eine Langzeitzünderbombe. Die hat ein vorgespanntes Zündsystem. Das heißt, ich muss mir vorstellen, wie so eine Zündnadel, die mit einer Feder auf Spannung gehalten wird und wird nur durch Kunststoffscheiben letztendlich in ihrer Ruheposition gehalten. Und normalerweise haben die eine Verzögerung von 3 Tagen. So, die sind lange abgelaufen. Das heißt, die werden nur noch durch dieses poröse Kunststoff gehalten. Und die können durch die Temperaturänderung, weil sie jetzt frei liegt, die können auch auslösen, weil jetzt zum Beispiel Grundwasser eingedrungen ist, die Bombe abrutscht, dass sie bewegt wird. All solche Sachen können dazu führen, dass die Bombe von ganz alleine explodiert. Und dann müssen wir sehr, sehr schnell reagieren, um halt die Gefährdung für unsere Mitbürger dann so klein wie möglich zu halten.
Hm. Wie Sie überhaupt auf Blindgänger stoßen, ob das eher Zufallsfunde sind oder ob das ganz gezielt danach gesucht und dann gefunden wird, sprechen wir gleich drüber hier in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Bei Bauarbeiten buddelt ein Bagger plötzlich eine Bombe aus. Das passiert immer wieder. Das ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten, wie ein Blindgänger entdeckt werden kann. Bei mir hier im Studio heute Abend der technische Einsatzleiter des Kampfmittelräumdienstes in Schleswig-Holstein, Oliver Kienast, und sein Kollege Hans Hörkinski. Herr Kienast, wie suchen Sie denn eigentlich nach Bomben? Der Bagger, das ist zwar irgendwie das, was man im Kopf hat, aber das ist ja tatsächlich nur eine Möglichkeit, oder?
Ja, also zum Glück ist es wirklich so, dass Bomben, also Zufallsfunde von Bomben weniger sind als die gezielte Suche danach und gezielter Fund. Das ist also so, dass hier in Schleswig-Holstein die uns bekannten Bombenabwurfgebiete verpflichtet sind, bei uns anzufragen, wenn dort gebaut werden soll, also Tiefbauarbeiten, sei es, ob ein Haus gebaut werden soll, aber auch schon, wenn, Kabeltrassen gelegt werden sollen oder ähnliches. Dann gehen unsere Luftbildauswärter an die Arbeit, gucken erstmal, was es für diesen Bereich, für Luftbilder aus dem Zweiten Weltkrieg gibt. Man muss dazu wissen, dass die Alliierten vor einer Bombardierung Bilder gemacht haben, um sich anzugucken, wo lohnende Ziele sind. Und direkt nach dem Angriff haben sie halt auch Bilder gemacht, um zu gucken, haben sie die Ziele, die sie treffen wollten, auch getroffen.
Das ist ja schon mal ganz praktisch, dass es das gibt, oder?
Ja, zum Glück. Also das war aber auch schon im Krieg so eine Art Qualitätssicherung. Natürlich wollten die auch wissen, wie gut sind ihre Bomben. Und daher haben wir halt auch diese Zahl von ungefähr 10 bis, manche sagen sogar 15% Blindgänger. Das haben schon die Alliierten selber im Krieg so ermittelt. Und das bedeutet für uns natürlich, wir gucken uns dann alle Bilder, die es von einem Grundstück gibt, chronologisch an. Vom ersten bis zum letzten Luftbild. Und können dann erkennen, wenn irgendwo ein Blindgänger-Verdachtspunkt ist. Sie müssen sich vorstellen, so eine Bombe, die wiegt ja 5 bis 10 Kilo, 10 Zentner, so eine Standardbombe. Und aus mehreren tausend Metern Höhe abgeworfen, verschwindet die nicht spurlos, sondern hinterlässt einen Einschlagskanal, weil die gut und gern 4 bis 5 Meter ins Erdreich eindringt. Und diesen Einschlagskanal, den kann man auf den Bildern oftmals erkennen. Und dann müssen unsere Luftbildauswärter diese Bilder georeferenzieren, das heißt der Oberfläche anpassen, Koordinaten ermitteln, draußen diese Koordinaten einmessen und dann beginnt die Arbeit für unseren Sondiertrupp. Der fährt dann raus und bohrt quasi ab. Wir können messen, wenn eine Bombe im Erdreich liegt. Wir haben so ganz empfindliche magnetische Messsysteme. Wir messen Störungen des Erdmagnetfeldes. Also man kennt das noch ein bisschen aus dem Physikunterricht, wenn man ein Magnetfeld hat und ein Metallkörper ist in diesem Magnetfeld, dass man das wirklich sehen kann anhand der Feldlinien. Und das können wir, sag ich mal, auf einer freien Fläche mit Oberflächensuchsystemen auch machen. Das klappt im städtischen Bereich aber nie, weil wir natürlich andere Störquellen haben. Wir haben da Stromleitungen, wir haben da teilweise Verschrottung. Ja, man muss auch wissen, dass in vielen Bereichen Kiels das neue Kiel nach dem Krieg auf dem Resten des alten Kiels gebaut worden ist. Das heißt, da ist Trümmerschutt auch in der Erde. Und dann habe ich so viele, wir sagen dazu ferromagnetische Störquellen, also das heißt Metallschrott da drin, dass wir von der Oberfläche nicht messen können und müssen dann dementsprechend Bohrungen ins Erdreich reinbringen, mindestens 6 Meter tief und dann in der Tiefe, in den sauberen Erdschichten mit unseren magnetischen Messsystemen zu messen. Und damit können wir dann große metallische Störkörper entdecken und auch lokalisieren. Und wenn wir sowas dann haben, dann müssen wir natürlich dann auch dort das Erdreich öffnen. Das heißt, Nicht immer, wenn wir einen Blindgänger-Verdachtspunkt haben, finden wir dort auch eine Bombe, weil natürlich unsere Vorgänger und auch die Entschärfer während des Krieges schon Bomben beseitigt haben. Aber man konnte diese beseitigten Bomben nicht diesen Blindgängerpunkten zuordnen, weil die Luftbilder bis Ende der 80er Jahre noch als militärische Geheimnisse eingestuft waren. Und erst danach sind sie freigegeben worden und seitdem dürfen wir sie kaufen und seitdem können wir auch erst wirklich gezielt nach Blindgängern suchen.
Zu den Luftbildern haben wir zwei Mails ins Studio bekommen. Und zwar schreibt Peter Sandfors, er fragt, ob es richtig ist, dass Deutschland die Luftaufnahmen der Alliierten bezahlen muss. Wenn ich das richtig bei Ihnen verstanden habe, dann hörte sich das nach Kaufen an. Also ist nicht so, dass man sich das jetzt gegenseitig kostenlos zur Verfügung stellt.
Nein, also das ist so, dass wir die Bilder wirklich kaufen müssen. Und wir müssen auch genau vorher recherchieren, beziehungsweise es gibt hier in Deutschland auch Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben. Ich könnte zum Beispiel niemals jetzt nach England gehen und sagen, ich brauche jetzt mal die Luftbilder von Kiel, die ihr habt. Dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, ja, kann ich nicht helfen, sondern wir müssen denen sagen, von welchem Datum, von welchem Flug, welche Filmrolle und welche Bildnummern wir brauchen. Und da gibt es halt diese speziellen Firmen hier auch in Deutschland, die diese Recherchen schon gemacht haben, die dann quasi nachgucken können und uns dann genau sagen oder auch die für uns besorgen. Und dann müssen wir die wirklich kaufen, ja.
Und das heißt, wenn irgendwo gebaut wird, dann tritt man an Sie heran, sagt hier, wir wollen bauen, bitte untersucht unser Grundstück, ob das Kampfmittel frei ist. Mhm. Und dann fangen Sie erst an, die Luftbilder zu kaufen oder haben Sie die schon irgendwo archiviert?
Wir haben ganz, ganz viele. Also inzwischen haben wir ungefähr einen Luftbildbestand von ca. 80.000 Stück. Und ich sag mal, gerade im Bereich Kiel zum Beispiel haben wir nahezu flächendeckend die Bilder auch schon da. Es gibt einige Bereiche, die nicht so stark bombardiert worden sind, wo wir noch nicht alle Bilder haben. Wir kaufen jedes Jahr für zigtausende Euro Bilder nach. Wir müssen aber schon Prioritäten setzen. Also wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir unsere Haushaltsmittel richtig verteilen. Und wenn wir was mal wirklich haben, dass wir ein Grundstück absuchen sollen, von dem wir keine Bilder haben, dann kaufen wir sie. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Das sind eher so exotische Bereiche, wo wir keine Bilder haben. Und viele Bilder werden wir auch nie kaufen, weil da einfach nur Wolken drauf sind zum Beispiel. Das hat man ja im Krieg ja trotzdem diese Bilder gemacht. Oder weil halt viel Wasser drauf ist, auf dem man auch nichts erkennen kann. Andersrum ist es aber auch so, es werden immer wieder neue Bilder auftauchen, die wir nicht kennen. Einfach weil in Archiven neue Bilder auftauchen. In England weniger, aber in Amerika gibt es auch Archive von den Aufklärungsflügen und da haben wir mit Sicherheit lange noch nicht alle. Da werden immer wieder neue Bilder auf uns zukommen und die werden wir dann auch nachkaufen.
Hm. Spannende Sache, die Tatsache, dass man da ja auch so richtig forschen und erstmal zusammensuchen muss, dass es gar nicht so einfach ist, zu sagen, da ist was oder da ist nichts, sondern dass man erstmal richtig in den Archiven suchen muss. Ich glaube, das ist was, was vielen gar nicht bewusst ist, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wir haben noch eine Frage bekommen von Regina Husalzer aus Köln im Kreis Plön. Sie fragt, ob die Luftbilder, von denen Sie gerade gesprochen haben, die Sie auswerten, irgendwie öffentlich zugänglich sind und ob man die ja aus geschichtlichem Interesse auch als Normalbürger sich irgendwo angucken kann.
Nein, das geht leider nicht. Also das ist so, diese Bilder unterliegen immer noch dem Copyright der britischen Krone. Und die dürfen wir nur zum Zwecke der Altlastenerkundung nutzen. Und wir dürfen sie auch nur für genau diesen Zweck an andere Behörden weitergeben. Wir haben also keine Möglichkeit, die irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und also wir haben oft Anfragen, auch von zum einen Leuten, die natürlich geschichtlich interessiert sind, aber auch Chronisten, die eine Chronik für eine Gemeinde schreiben oder sowas. Aber da können wir leider nicht weiterhelfen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es würde auch bei uns einen personellen Rahmen sprengen. Es ist so, dass wir momentan gerade wieder neue Luftbildauswerter eingestellt haben, weil wir schlichtweg mit der Arbeit nicht hinterherkommen. Und wenn wir dann noch Personal binden, diese Bilder rauszusuchen, die vorzulegen und für geschichtlich Interessierte oder wie auch immer, dann blockiere ich mir dringend benötigtes Personal für die eigentliche Auswertung.
Mhm. Sie haben eben gesagt, nicht immer, wenn Sie dann buddeln, finden Sie tatsächlich einen Blindgänger. Was war denn das Kurioseste, was Sie gefunden haben, wo Sie eigentlich einen Blindgänger vermutet haben?
Oh, da gibt es wirklich fast alles. Also wir haben schon genau an einer Stelle, wo eine Bombe liegen sollte, einen Ofen gefunden zum Beispiel. Das ist natürlich von der Anzeige her ein großes metallisches Teil. Was wir leider auch immer mal wieder finden, ist das Leitwerk einer Bombe, wo also die Vorgänger von uns irgendwann die Bombe weggenommen haben. Und das Leitwerk haben sie drinnen liegen lassen. Das ist aber auch relativ groß, das ist auch Metall. Und dann beseitigen wir letztendlich das Leitwerk noch. Also wir sind nicht nur Kampfmittelräumer, Wir sind auch Umweltschützer. Das heißt, wir nehmen auch diesen Schrott damit raus. Und er wird natürlich von uns beseitigt, einfach um in Zukunft solche Fehlinterpretationen von Messergebnissen zu vermeiden.
Mhm. Ja, Sie haben gerade schon gehört, wir hatten schon einige Mails hier ins Studio mit Fragen an unsere Experten. Wenn Sie auch noch eine Frage haben, dann schreiben Sie mir gerne eine Mail an zur Sache@wellenord.de oder Sie rufen uns schnell an 08000 96 66 66. Das ist die Telefonnummer. Kriegsaltlasten in Schleswig-Holstein, vor allem auf Baustellen, tauchen immer wieder Blindgänger und Reste von Munition auf. 12 amerikanische und britische Fliegerbomben machten die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes 2018 unschädlich. Das ist ein lebensgefährlicher Job, denn alte Blindgänger, die können ja auch jederzeit explodieren. Im Jahr 2010 kamen zum Beispiel 3 Sprengmeister in Göttingen ums Leben, als ein Blindgänger da plötzlich explodierte. Also es ist nicht selbstverständlich, dass immer alles glatt geht. Bei mir im Studio Hans-Jörg Kinski. Herr Kinski, was ist denn eigentlich das Schwierige, wenn man eine Bombe entschärfen muss? Ist das, weil sie unberechenbar ist oder sind das vielleicht ganz andere Schwierigkeiten, an die wir gar nicht denken?
Also die Problematik ist eigentlich die, dass wir nicht den Zustand des Zündsystems sehen können. Wir können zwar die Bombe
sehen.
Bitte?
Sehen?
Ja, also identifizieren und eben auch den Zünder, aber den Zustand in dem Zünder, den können wir eben nicht erkennen.
Also es ist ein Überraschungsei.
Genau.
Und wie gehen Sie dann da dran? Haben Sie da jedes Mal ein mulmiges Gefühl oder vielleicht sogar manchmal auch Angst?
Nein, also Angst und ein mulmiges Gefühl sollte man nicht haben. Also Respekt vor der Bombe schon, aber... Ja, das ist unser Job, ne? Dass wir eben die Entschärfung durchführen. Und wenn wir nachher die Ruhe haben, wenn wir den Absperrradius da haben und uns dem Zünder widmen können, dann kann man schon eine ganze Menge daraus erkennen. Das, was Herr Kinas gerade eben schon sagte, ob es jetzt normal entschärft werden kann oder ob dann plötzlich doch noch eine Sprengung erfolgen muss, weil eben die Zündnadel schon im Zündhütchen steckt und dadurch eine Entschärfung unmöglich macht.
Wie gefährlich sind denn eigentlich Erschütterungen? Gibt es auch noch Munition, die, ja, wenn zu viel Erschütterung jetzt plötzlich ist, dann sofort explodieren würde?
Das ist hauptsächlich bei Zündsystemen, die ein vorgespanntes Schlagsystem haben, wo eben die Feder die Zündnadel zurückhält. Und da kann natürlich jede Erschütterung dann die Zündung auslösen.
Das ist das, wo wir eben drüber gesprochen haben, genau. Mit dem Plastik, was langsam porös wird.
Zum Beispiel, ja.
Wir haben schon gehört, dass eigentlich fast flächendeckend über Schleswig-Holstein Bomben abgeworfen wurden. Ein ganz besonderer Ort, wo sie auch häufig im Einsatz sind, ist Helgoland. Da haben ja 1947 die Briten alle deutschen Militäranlagen damals auf der Insel gesprengt und einen riesigen Krater hinterlassen. Und danach haben sie Helgoland dann als Übungsplatz für Bombardements genutzt. Und kein Wunder, dass da bis heute noch regelmäßig Kampfmittel und Bomben gefunden werden. Unser Westküstenreporter Carsten Rauterberg, der hat sich mit dem Thema befasst.
Kampfmittel räumen, das ist für die Helgoländer nichts Außergewöhnliches. Bei jedem Bauprojekt muss das Grundstück vor den eigentlichen Arbeiten überprüft werden. Im Prinzip müsse man bei jeder Telefonzelle, die man errichten wolle, so extrem vorsichtig vorgehen, sagt Bürgermeister Jörg Singer.
Man muss es bei jedem Projekt zeitlich mit einplanen. Es muss geprüft werden durch Voruntersuchungen, teilweise Sondierungen, die gemacht werden müssen. Das ist relativ schwierig, weil viele Metalle dann im Boden sind. Es braucht eine ganze Menge Zeit und es kostet auch eine ganze Menge Geld.
Je nachdem, wie die Prüfung auf Helgoland ausgeht, muss weiterverfahren werden. Und da kommen dann auch schon die Experten vom Kampfmittelräumdienst ins Spiel.
Dann geht die Anfrage zum Kampfmittelräumdienst. Dort sitzen Experten, die Abschätzung treffen können. Ist dieses Gebiet, man spricht dann grün, das heißt kampfmittelfrei. Dann kann man völlig unbedenklich dort bauen.
Im Falle eines konkreten Verdachts müssen sofort Maßnahmen eingeleitet werden und die Fachleute vom Festland so schnell wie möglich auf die Insel kommen.
Wenn es so ist, dass ein Kampfmittel gefunden wurde, erfolgt natürlich sofort mit Polizeirettungsdienst, im Kampfmittelräumdienst eine Abstimmung, wie man damit umgehen kann. Und natürlich kommt der Kampfmittelräumdienst meist sogar dann auf Helgoland mit dem Hubschrauber oder mit den Polizeischiffen aus Büsum, Husum. Und dann wird geguckt, in welchem Zeitfenster eine Bombe entschärft oder vielleicht auch ins Meer gezogen wird und gesprengt werden muss.
Helgoland hat in den vergangenen Jahren einige Erfahrungen sammeln können. Bürgermeister Singer erinnert sich an eine Serie in einem Hafengelände.
Im gesamten Südhafen Gelände sind wir bis auf 6 Meter Tiefe, haben wir im Prinzip alles räumen müssen und mussten auch den Südhafen, glaube ich, 15 Mal evakuieren, weil dort Bombenfunde waren.
Das nächste große Bauprojekt ist die Sanierung des Binnenhafens in unmittelbarer Nähe der Kurpromenade und der bekannten Hummerbuden. Zunächst hatte man befürchtet, dass der Hafen mit Containern eingerüstet werden müsse. Nun hätten die Experten ein anderes Verfahren gewählt, so Bürgermeister Singer.
Jetzt funktioniert das Ganze, ich sag mal, zu 99% unter Wasser. Das heißt, es gibt Schutensysteme, die unter Wasser den Schlick, die Erde, die kampfmittelverdächtigten Sedimente quasi in eine Schute hebt. Also ist eigentlich kein Risiko da, dass sozusagen dort was passiert. Und das macht das Ganze natürlich wesentlich einfacher und auch wesentlich besser mit dem Tourismusstandort.
In den kommenden Monaten wird die Sanierung des Binnenhafens weitergehen. Und das heißt dann eben auch immer wieder Einsätze des Kampfmittelräumdienstes. Insulaner und Urlauber werden dann mit Einschränkungen rechnen müssen. Die Helgoländer gehen aber in der Regel sehr ruhig und besonnen mit dem Thema um. Was Bürgermeister Jörg Singer.
Die Helgoländer kennen das. Sie haben ein ganz gutes Grundgefühl, weil sie wissen, dass da Profis am Werke sind. Und zum Glück ist in den letzten Jahrzehnten das auch immer gut und glimpflich und sozusagen ohne, dass jemand da zu Schaden kam, gesundheitlich vonstatten gegangen.
Aktuell wird Helgoland ja zu einem Stützpunkt für die Offshore-Windenergie ausgebaut. Was bedeutet das für Sie als Kampfmittelräumdienst momentan?
Also natürlich ist jetzt durch diese gesamten Baumaßnahmen, die dort die letzten Jahre schon begonnen haben und auch weiter noch fortgeführt werden, sehr, sehr viel Arbeit für uns. Das heißt, Helgoland selber ist so belastet mit Munition wie kein anderer Flecken hier in Schleswig-Holstein. Ich vermute sogar mal deutschlandweit. Zum einen ist es so, dass diese Insel ja nicht so besonders groß ist. Sie ist sehr, sehr stark bombardiert worden während des Krieges. Also einmal die großen Angriffe, die auf die Insel geflogen worden sind. Aber auch immer mal wieder zwischendurch Abwürfe von Flugzeugen, die umdrehen mussten und ihre Bombenlast halt loswerden wollten. Da war Helgoland als deutsches Hoheitsgebiet immer ein willkommenes Ziel. Durch die Sprengung selber ist auch leider sehr viel Munition, die eigentlich für die Zerstörung der militärischen Anlagen verwendet werden sollte, versprengt worden. Das heißt, die ist also ohne zu explodieren irgendwo auf der Insel verteilt worden. Wir hatten große Minenfelder auch auf Helgoland, um eine Invasion zu verhindern. Die sind halt auch durch das Bombardement letztendlich überall verteilt worden. Und was Sie vorhin schon ansprachen, die jahrelange Nutzung als Übungsplatz. Und ich konnte es mir früher gar nicht so vorstellen, wie das da ausgesehen hat. Aber ich habe mal einmal Bilder gesehen von einem Übungsbombardement. Das war nicht anders als im Krieg. Das waren auch dort, waren das wirklich dann, was ich, 100 Bomber, die da geflogen sind und dann dementsprechend ihre Bombenlast dort abgeworfen haben. Also von daher ist wirklich Helgoland so stark belastet, dass schon von der Landesregierung 1952 festgelegt worden ist, dass bei allen Baumaßnahmen, die auf Helgoland vorzunehmen sind, eine Tiefenräumung zu erfolgen hat. Weil das, was ich vorhin schon mal ansprach, diese Störung durch Schrott, durch andere Metallteile auf Helgoland so exorbitant groß ist, durch diese ganzen auch Bombensplitter und Munitionsreste, dass dort eine Sondierung, also ein Erkennen von Munition zwischen diesem ganzen Schrott so nicht möglich ist. Das heißt, man nimmt das ganze Erdreich raus, man siebt das quasi durch und alles, was dann an Metall überbleibt, wird geguckt, ist es Munition oder nicht. So muss man sich das laienhaft ein bisschen vorstellen. Natürlich ist es ein bisschen aufwendiger, um auch die eingesetzten Arbeitskräfte dort zu schützen, aber es ist ein wahnsinniger Aufwand und durch diese ganze Nutzungsänderung jetzt auf Helgoland ist das wirklich sehr, sehr massiv geworden. Führt aber auch dazu, dass wir mit den Ingenieurbüros und auch den beteiligten Firmen der Kampfmittelräumung auf Helgoland immer weiterkommen, was den technischen Fortschritt anbelangt. Also es werden für Bauvorhaben auf Helgoland auch teilweise Innovationen hervorgebracht. Es werden neue Systeme eingesetzt, es werden Systeme verbessert und das hilft uns auch weiter.
Jetzt haben wir ganz viel über die Bombenentschärfung an Land gesprochen. In der zweiten Stunde hier zur Sache gucken wir mal auf die Bombenlast im Wasser. Und wir sprechen über die Arbeit des Kampfmittelräumdienstes bei uns in Schleswig-Holstein. Es sind ja tausende Tonnen an Bomben im Zweiten Weltkrieg über Schleswig-Holstein abgeworfen worden. Und zahlreiche Blindgänger, die landeten dabei auch im Wasser. Doch damit nicht genug. Auch die Deutschen, die versenken die Munition ihrer Schiffe im Meer oder haben Munition über dem Wattenmeer abgeworfen. Kann man sich vorstellen, das ist auch heute noch ein Problem. Hans-Jörg Kinski, durch die Ebbe liegt ja gerade das Watt immer wieder frei und jedes Jahr wandern auch tausende Urlauber durch das Watt. Wie groß ist da denn die Gefahr, die von Bomben oder auch von anderer Munition ausgeht?
Also von Bomben weniger, da haben wir wenig Meldungen, dass da mal was gefunden wird. Aber Kleinmunition, die wird schon gefunden, die wird am Strand angespült. Und dann ist unsere Bereitschaft 24 Stunden am Tag bereit, um diese eben abzuholen.
Aber also wenn ich durchs Watt gehe, ist jetzt nicht die Gefahr, dass ich irgendwo drauf trete und es mir dann mein Bein abreißt oder so?
Nein, also so groß ist die Wahrscheinlichkeit wohl nicht. Und wenn man dann eben was sieht, was munitionsähnlich ist, dann wird derjenige das der Polizei melden und die meldet das dann an unsere Bereitschaft oder an den Kampfmittelräumdienst eben weiter und wir werden dann tätig.
Auch in der Ostsee, da liegt ja viel, nicht nur Bomben, auch Seeminen, andere Kampfstoffe. Lassen Sie das einfach da liegen oder suchen Sie auch aktiv danach?
Wir suchen aktiv danach. Wir haben das Einvernehmen vom Wasserschifffahrtsamt, danach zu suchen. Und ist die Unterstützung der Marine gegeben, dass die in den Übungen mal rüberfährt mit ihren Minensuchbooten, dann uns die Position meldet. Die werden dann ausgewertet und dann können wir gezielt diese Punkte überprüfen.
Sie sind schwerpunktmäßig in der Förde, in der Kieler Förde auch aktiv. Warum ausgerechnet da?
Das ist jetzt nur zurzeit eben der Schwerpunkt. Wenn wir mit dem durch sind, dann werden wir uns was anderes suchen. Also wir haben danach den Kiel-Ostsee-Weg oder dann eben auch von Kiel Richtung Flensburg hoch. Das ist so, wie die Marine eben Zeit und Mittel hat. Und die Punkte, die uns wichtig erscheinen, die aber auch dem Wasserschifffahrtsamt wichtig erscheinen, überprüfen. Und da arbeiten wir eigentlich sehr gut Hand in Hand.
Wie funktioniert das denn eigentlich unter Wasser mit der Bombenentschärfung? Das stelle ich mir noch ein bisschen schwieriger vor als an Land, weil sie sind umgeben von Wasser.
Also wenn es eine Bombe ist, dann wird eben identifiziert, was ich gerade eben schon mal sagte, was für ein Zündsystem ist es. Wenn wir sehen, dass es keine Langzeitzünderbombe ist, dann können wir sie auch hochnehmen und dann kann sie auch entschärft werden. Wenn es nicht so ist, dann bleibt sie vor Ort liegen und es wird ein Blasenschleier gelegt und dann wird die Bombe gesprengt. Ein Blasenschleier, der wird gelegt, um die Schweinswale, die Meeressäuger zu schützen vor den Schallspitzen, die bei den Sprengungen entstehen.
Und das heißt, es wird aber nicht unter Wasser irgendwie entschärft, sondern entweder wird gehoben oder gesprengt?
Ja.
Ah, okay. Ich hatte gerade gedacht, es ist auch ganz schön dunkel unter Wasser, wenn Sie da jetzt anfangen müssen, irgendwas zu entschärfen. Das hatte ich mir jetzt schwierig vorgestellt. Ja,
das fehlt dem Taucher dann auch die Feinmotorik, da was zu machen. Ne? Und aus dem Grund wird das so gemacht.
Warum könnte man die Sachen nicht einfach auf dem Meeresboden liegen lassen?
Also irgendwann werden dünnwandige Höhlen mal durchrosten und auch dann würde es zu einer Umweltverschmutzung durch die Sprengstoffe kommen. Mhm. Und um dem aus dem Wege zu gehen, beseitigen wir diese.
Sie haben das eben schon angesprochen, dass sich auch immer wieder am Strand Munition oder andere Dinge finden. Was wird alles so gefunden?
Ja, da ist die volle Bandbreite. Also das kann Stangenpulver sein, weil die Hülsen, die Treibladungshülsen durchgerostet sind, die angeschwemmt werden. Viele sprechen davon, sie haben dann Macaroni oder sowas gefunden. Es kann aber auch sein, dass ganze Granaten gefunden werden, die einfach an den Strand durch den starken Wind angespült werden. Es kann aber auch sein, dass Ankertauminen auftreiben und ans Land geschwemmt werden. Das ist eben unterschiedlich.
Woher weiß ich denn eigentlich, dass ich da gerade möglicherweise was Gefährliches entdeckt habe? Weil ich würde mal denken, die meisten von uns haben wahrscheinlich noch nicht so in ihrem Alltag mit Sprengstoff, mit Munition, mit Granaten zu tun gehabt.
Ja, das ist natürlich schwer für einen Laien, Einzelteile zu erkennen. Also ich würde mal davon ausgehen, dass eine Granate oder eine Handgranate sowas, dass sowas schon erkannt wird. Und wenn man sich sonst unsicher ist, wie gesagt, muss es eben angezeigt werden und dann müssten wir das überprüfen. Jeder Fund, der angezeigt ist, ist ja nicht gleich Munition. Also da, wir fahren unheimlich oft raus, wenn es auch eine Fehlmeldung ist. Aber ja, die Gefahr oder die nicht vorhandene Gefahr ist dann eben auch beseitigt. Ne? Also wir wissen, worum es dann geht.
Und der Anruf wäre dann bei der Polizei, wenn ich irgendwas finde, was mir komisch vorkommt?
Ja.
Herr Kienast, Sie würden gerne was ergänzen.
Also gerade für die Touristen, die sich an den Stränden aufhalten, haben wir auf unserer Homepage auch eine Touristeninformation, die beschreibt halt, wenn ich den Verdacht habe, dass es sich um Munition oder Ähnliches handelt oder auch um Sprengstoff oder Phosphor oder was auch immer, wie ich damit umgehen soll. Das heißt, wen kann ich fragen, wen muss ich benachrichtigen und welche Gefahren gehen davon aus? Und die findet man bei uns auf der Homepage, also die können sich sowohl die Touristen runterladen, können sie sich angucken. Ist aber auch offen, wie gesagt, für die Gemeinden zum Beispiel. Die können sich die Dinger auch gerne runterladen, können da sich in der Touristeninformation auslegen, um halt den Leuten eine Möglichkeit zu geben, letztendlich auf diese Gefahr hingewiesen zu werden.
Ich habe eine ganz lange Mail ins Studio bekommen von Lukas Gehrig aus Flensburg. Ihm ist genau das jetzt am Neujahrsmorgen passiert. Er war mit zwei Freunden spazieren und hat dann in einem Wald in Hamburg eine britische Brandbombe gefunden und hat jetzt ganz viele Fragen an Sie beide. Wir arbeiten uns da mal durch. Er sagt, als er sich sicher war, dass es sich um einen Sprengkörper handelt, hat er die Polizei verständigt. Als der Kampfmittelräumdienst vor Ort war, hat er die Bombe einfach eingepackt und mitgenommen. Erste Frage, woran macht der Experte aus, ob es ein Sprengkörper ist, der vor Ort entschärft oder gesprengt werden muss oder wann eben ein gefahrloser Transport gewährleistet ist?
Also das ist schwer zu sagen. Also ich weiß von diesem Fall jetzt momentan nichts und Herr Kinzig auch nicht. Und er hatte Bereitschaft, also wenn, hätte er es wissen müssen.
Ja, war ja Hamburg.
Ja, okay. Auf jeden Fall ist es so, dass der Entschärfer sich die Munition anguckt. Es geht einmal darum, was für eine Art von Munition ist es, was für ein Zündsystem ist an der Munition und in welchem Zustand ist beides. Es gibt also sehr, sehr viele Munitionsarten, die von denen geht so erstmal ohne weiteres keine Munition aus. Das heißt, keine Gefahr aus. Die kann ich so nehmen und kann sie wegtransportieren. Dann gibt es Munition, die ist gefährlicher. Da muss ich erst bestimmte Sicherungsmaßnahmen treffen. Ich muss da, was ich zum Beispiel ein Zündsystem erstmal nochmal zusätzlich sichern oder ich muss da, was ich hier manuell noch irgendwas dran arbeiten, um die transportfähig zu machen, nennen wir das. Dann gibt es noch eine Steigerung. Das wäre, ich habe eine Munition, die muss vor Ort erstmal entschärft werden, bevor ich sie transportieren darf. Und das Letzte wäre, das haben wir auch regelmäßig mehrmals im Jahr, dass wir Munition haben, die vor Ort vernichtet werden muss, also vor Ort gesprengt werden muss. Das haben wir sehr oft bei Blindgängergranaten unten im Bereich der Elbe, wo halt gekämpft worden ist. Dort finden wir sowas. Aber das ist halt so eine Kette, die man durchgehen muss. Also zum Beispiel, ich bin vorhin hier direkt ins Studio gekommen von der Munitionsbeseitigung am Falkensteiner Strand. Das war eine komplette Granatpatrone, nennen wir das. Das heißt, eine nicht verschossene Granate. Und die können wir so ohne weiteres transportieren, wenn halt der Zünder auch noch in einem guten Zustand ist. Und dann kann man die mitnehmen. Wenn die gleiche zum Beispiel verschossen gewesen wäre, wäre es ein sogenannter Blindgänger, dann hätte man anders mit umgehen müssen, abhängig vom Zündsystem. Und was wir halt bei bestimmten Munitionssorten haben, dass wir sie verschossen überhaupt nicht transportieren und die müssen dann vor Ort gesprengt werden.
Er hat noch eine Frage und zwar war mit Freunden unterwegs und als einer der Freunde gesehen hat, dass er am Boden mit etwas rumhantiert, hat derjenige mit dem Fuß gegen das Objekt getreten und er fragt sich jetzt, wie gefährlich das eigentlich war, also ob diese Brandbombe, er sagt, es war eine C30 oder so, hätte explodieren können in dem Moment, wo der Freund dagegen getreten hat.
Also ich vermute mal, es ist eine INC-30, das ist eine Flüssigkeitsbrandbombe. Also der Zünder selber ist ein Aufschlagzünder. Ja, also man muss nicht direkt dagegen treten. Aber es ist einfach so, es ist eine Benzol-Kautschuk-Mischung im Inneren dieser Bombe und Phosphor. Und das Gegentreten kann dazu führen, dass ich einfach, das ist ein dünner Blechmantel, wenn ich da ein Loch reintrete und dort noch Phosphorreste sind, können die sich entzünden. Und ja, das ist die Gefahr, die halt bei diesem Typ Munition davon ausgeht. Und grundsätzlich ist es eine nicht sehr schlaue Idee, gegen Munition zu treten, weil es gibt halt durchaus Zünder, die halt dem das übel nehmen. Wenn ich da dann halt gegentrete, dass dann, was ich, wenn da schon vergammelt ist und die Sicherungseinrichtungen nicht mehr funktionieren, dass sich dann auch das umsetzt, also letztendlich explodiert. In dem Fall war die größte Gefahr einfach, dass dieser Gegenstand anfängt zu brennen.
Oh, okay, aber wir halten fest, wenn man die, ja, zumindest das Potenzial sieht, dass man da was Gefährliches gefunden hat, dann sollte man auch vorsichtig damit umgehen.
So ist es.
Wunderbar. Gleich geht es weiter hier in der Sendung zur Sache mit Bauherren und was die alles beachten müssen in Sachen Kampfmittelräumdienst. Für die meisten von uns ist die Arbeit des Kampfmittelräumdienstes in Schleswig-Holstein erstmal gefühlt relativ weit weg. Bei mir im Studio immer noch der technische Einsatzleiter des Kampfmittelräumdienstes Oliver Kienast und sein Kollege Hans-Jörg Kinski. Herr Kienast, eigentlich ist man gar nicht so weit weg von Ihnen, vor allem nicht, wenn man ein Haus bauen will. Erklären Sie, was muss man dann beachten?
Ja, also als Häuslebauer, sag mal, ist man verpflichtet, in den Gemeinden, die bei uns gelistet sind, das sind 90 Gemeinden in Schleswig-Holstein, die findet man bei uns auf der Homepage, in der Anlage zur Kampfmittelverordnung, vorher zu überprüfen, ob das Grundstück kampfmittelbelastet ist. Ich kann immer nur dazu raten, möglichst frühzeitig daran zu denken, weil die meisten werden erst darauf aufmerksam gemacht durch das Bauamt, entweder mit der Eingangsbestätigung des Bauantrages oder manchmal leider auch erst mit der Genehmigung des Bauantrages. Und derzeit haben wir bei uns eine Bearbeitungszeit von ungefähr 18 bis 19 Wochen aufgrund des hohen Aufkommens. Das heißt,
also ungefähr 5 Monate.
Ja, und da rechnet natürlich keiner mit, wenn die meisten denken, ich gucke mir mal kurz ein Bild an, dann bin ich fertig. So ist es leider nicht. Und momentan haben wir eine Warteschlange, ich glaube 600, 700 Anträge, die wir vor uns herschieben. Man kann, sobald man mit dem Gedanken spielt, zu bauen, sich schon an uns wenden, weil es kostet nicht die Welt. Und letztendlich ist es ja auch ein Mehr an Sicherheit, was ich habe. Ob ich das Grundstück nachher bebauen will, ob ich anbauen will oder wie auch immer, ist es, glaube ich, gut investiertes Geld. Um zu sehen, müssen noch weitere Maßnahmen nachher erfolgen oder ist mein Grundstück kampfmittelfrei, dann kann ich natürlich sofort loslegen, auch mit meinem Bau.
Was kostet das ungefähr, wenn Sie das überprüfen?
Also wir haben keine festen Beträge, sondern wir berechnen die wirkliche Arbeitszeit, die wir brauchen. Das heißt, wenn wir Grundstücke haben, wo wir viele Bilder haben, dauert es etwas länger. Wenn wir Grundstücke haben, wo es weniger Bilder gibt, dann geht es natürlich entsprechend schneller. Üblicherweise, nageln Sie mich immer nicht fest, liegen wir bei so einem Einfamilienhaus-Grundstück so von 500 Quadratmeter, 600 Quadratmeter bei etwa 150 Euro, 200 Euro. In Kiel ist es ein bisschen teurer, weil halt mehr Bilder existieren, aber das ist ungefähr so eine Größenordnung, in der wir uns letztendlich bewegen.
Ja, im Vergleich zu dem, was so ein Einfamilienhaus kostet, wenn man es baut, ist das ja verschwindend gering. Und seit wann ist das so, dass alle Bauherren sich an Sie wenden müssen, um zu gucken, ob der Boden schier ist?
Also wir haben das jetzt aufgenommen in die Kampfmittelverordnung, ungefähr 2010 war das. Vorher gab es so inoffiziell eigentlich eine Verpflichtung, weil ein Grundstück darf nur bebaut werden, wenn es dafür geeignet ist. Ein Grundstück, was mit Kampfmittel belastet ist, ist nicht geeignet. So, und diesen Rückschluss hat muss nicht jeder gewusst und deswegen haben wir es mal explizit nochmal in die Kampfmittelverordnung aufgenommen, damit wirklich alle darauf gestoßen werden, auf diesen Umstand. Und seit 2010, wie gesagt, steht das jetzt dran.
Aber das heißt, vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis 2010 ist wahrscheinlich oft gebaut worden, ohne dass irgendwie die Grundstücke untersucht wurden.
Definitiv.
Also das heißt, möglicherweise sitzt der ein oder andere noch auf einem Blindgänger.
Wir haben schon Blindgänger unter Häusern geborgen und beseitigt, ja.
Wow, das geht.
Das geht, es ist aufwendig, aber letztendlich ist es eine Gefahr für Leib und Leben und da muss man diesen Aufwand schon betreiben, ja.
Also ganz viele spannende Sachen, die Sie tagtäglich in Ihrer Arbeit machen. Was Sie sonst noch machen, neben der reinen Kampfmittelbeseitigung, sprechen wir gleich drüber. Hier ist zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Sie hören die Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Und wir haben gerade drüber gesprochen, dass Bauherren seit ungefähr 2010 ihr Grundstück, bevor sie anfangen zu bauen, daraufhin untersuchen lassen müssen, ob eben dort noch irgendwelche Kampfmittel zu finden sind. Dazu haben wir jetzt einen Anrufer, der jetzt ein bisschen besorgt ist. Sein Haus ist nämlich schon etwas älter als 2010.
Mein Name ist Pohl in Kiel in der Holtenauer Straße. Die Frage, kann man davon ausgehen, dass auch 1966 schon diese Arbeiten durchgeführt werden. Das heißt, die Frage, ob mein Haus vielleicht doch auf einer Bombe gebaut wurde, die nicht hochgegangen ist. Danke.
Herr Kienast, nach dem, was wir vorhin besprochen haben, könnte man wahrscheinlich sagen, ja, könnte sein, oder?
Ja, also wir hatten damals noch keine Luftbilder, das heißt, wir konnten nicht explizit diese Grundstücke absuchen. Aufgrund aber der Besonderheit hier in Kiel haben wir schon seit Jahrzehnten einen sogenannten Stadttrupp Kiel, der damals hier wirklich durch Kiel gefahren ist und überall dort, wo gebaut werden sollte, die Grundstücke aus eigener Veranlassung überprüft hat. Ob das jetzt bei dem Grundstück der Fall ist, das kann ich leider nicht sagen, weil es ist halt überall gebaut worden und natürlich haben unsere Kollegen nicht alle Grundstücke überprüfen können. Also wenn der Anrufer jetzt da Bedenken hat, kann ich ihm nur raten, eventuell eine Luftbildauswertung bei uns nochmal zu beantragen, um dort sicher zu gehen. Wobei man auch sagen muss, es können sich da noch Kosten anschließen. Das heißt, wenn wir natürlich jetzt Hinweise entdecken auf dem Grundstück, dann werden wir natürlich auch da tätig werden von Amts wegen und einen Blindgängerhinweispunkt überprüfen.
Und das muss dann der Hausherr zahlen?
Der Hausherr muss die Überprüfung bezahlen, so lange, bis wir letztendlich einen Munitionsgegenstand entdecken. Ab dann übernimmt das Land die Kosten, das heißt die Beseitigung, die Entschärfung, Evakuierungsmaßnahmen, die Vernichtung, den ganzen Aufwand, den zahlt das Land Schleswig-Holstein dann.
Aber wenn es dann wieder ein Ofen ist und nicht ein Blindgänger, der unter dem Haus liegt, dann zahlt der Hausherr.
Die Suche danach, das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Blindgängerverdachtspunkt auf dem Grundstück hätten und dort bohren müssen, das zahlt dann der Grundstückseigentümer genau.
Das hört sich an, als wenn das unter Umständen auch teuer werden kann.
Auch dort ist es ähnlich bei der Luftbildauswertung. Also wir stellen die wirklich geleistete Arbeit in Rechnung. Wenn die örtlichen Gegebenheiten es hergeben, brauchen wir dafür vielleicht einen halben Tag oder einen Tag. Wenn das ein sehr schwieriges Gelände ist, damit meine ich jetzt zum Beispiel sehr eng, dass ich nicht mit großem Gerät, also mit einem Bagger arbeiten kann, sondern mit von Hand arbeiten muss. Wenn ich Schutt im Untergrund habe, wo ich nicht so einfach bohren kann, dann dauert es dementsprechend länger und kostet mehr Geld.
Wie sicher kann man sich denn eigentlich sein, wenn Sie die Luftbilder ausgewertet haben, dass dann da wirklich alles schier ist? Oder kann es sein, dass trotzdem noch irgendwo was schlummert?
Ja, es kann immer noch sein. Also es ist wirklich so, eine hundertprozentige Sicherheit habe ich nur dann, wenn ich das gesamte Grundstück mit den Messsystemen überprüft habe. Aber auch dann kann ich nur bei großer Munition sicher sein. Also kleine Munition kann man auch mal schnell magnetisch übersehen. Eine Luftbildauswertung ist keine hundertprozentige Sicherheit, weil ja nur die gezielten Angriffe der Alliierten überhaupt dokumentiert worden sind. Wenn es ein Einzelangriff war, wenn zum Beispiel zum Ende des Krieges viele Jagdbomber unterwegs waren und ihre Bomben abgeworfen haben, dann sind diese Abwürfe natürlich nicht fotografisch dokumentiert worden und dann würden wir sie auch nicht finden.
Also hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber zumindest kann man viel ausschließen mit dem, was Sie mit den Luftbildauswertungen machen.
Genau.
Eben habe ich schon angedeutet, Sie haben noch andere Aufgaben, die möglicherweise auch gerade in Zeiten der latenten Terrorgefahr zugenommen haben. Stichwort verdächtige Pakete, herrenlose Koffer. Wie oft werden Sie zu solchen Einsätzen gerufen?
Das kann ich jetzt schwer sagen. Also es ist wirklich so, dass wir während der Dienstzeit immer ein Team genau für diese Fälle vorrätig halten, die dann also loslegen können. Und alle unsere Mitarbeiter, das sind inzwischen jetzt 11 Entschärfer, die in der Bereitschaft sind, das sind alles Leute, die sowohl Munition erkennen, beurteilen und beseitigen können, als auch diese Überprüfung von verdächtigen Gegenständen, nenne ich sie mal. Also das heißt, sie sind für beide Seiten ausgebildet. Bei der Bereitschaft nach Dienst weiß ich nur jetzt, weil ich gerade die Statistik fürs letzte Jahr gemacht habe, wir hatten im letzten Jahr circa 220 Alarmierungen außerhalb der Dienstzeit und davon war ein Viertel Alarmierung aufgrund dieser verdächtigen Gegenstände und drei Viertel waren Munitionsbeseitigung. Dazu kommen noch Aufgaben, die wir haben, diese sogenannten USBV heißt das, also unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung. Die Entschärfer, die in diesem Bereich tätig sind, werden auch angefordert, wenn wir zum Beispiel Politprominenz hier haben. Wenn das also bestimmte, unsere Bundeskanzlerin hier ist, wenn der Bundespräsident hier ist, dann begleiten wir die mit. Das heißt zum einen eine vorherige Absuche an den Örtlichkeiten, wo die sich aufhalten werden, zusammen mit den Sprengstoffspürhunden. Und meistens werden wir auch noch dazu gebucht, solange diese Schutzperson auch noch da ist. Einfach um schnell reagieren zu können, wenn etwas sein sollte, weil ansonsten, wie ich auch schon mal sagte, unsere Bereitschaft von zu Hause aus tätig werden müsste und dementsprechend schnell mal eine Dreiviertelstunde, Stunde ins Land geht, bevor wir vor Ort sind.
Kommen wir nochmal zurück auf die herrenlosen Koffer oder die verdächtigen Pakete. Wann ist die Anspannung größer, wenn man weiß, ich muss jetzt zum Beispiel einen Blindgänger entschärfen, den ich aber vorher schon gesehen habe, oder wenn ich zu so einer unklaren Situation komme, wo ich nicht weiß, ist das jetzt vielleicht einfach nur ein ganz normaler Koffer mit Gepäck drin, wo jemand was vergessen hat oder wo wirklich was drin ist?
Also ich kann nur für mich sprechen. Das ist wahrscheinlich für jeden Entschärfer auch anders. Da kann Herr Kinzi leider auch was zu sagen gleich. Für mich ist es so, dass die Anspannung größer ist, wenn ich einen verdächtigen Gegenstand überprüfe. Einfach aus dem Grund, wenn ich zum Beispiel eine Bombe entschärfe, ich kenne das Zündsystem dieser Bombe und ich weiß, wann sie auslöst und wie sie auslöst. Und ich weiß auch, welche Arbeitsschritte bei dieser Bombe immer besonders gefährlich sind und welche nicht. Bei einem selbstgebastelten Sprengsatz bestimmt derjenige, der diesen Sprengsatz gebaut hat, wann sie explodiert. Das heißt, ich kann ja theoretisch kann mich jemand beobachten und er kann mit einer Fernbedienung sie zünden. Sie kann auf Licht reagieren, sie kann mit einem Zeitzünder, mit Bewegungszünder, mit irgendwas versehen sein, was ich aber nicht weiß. Und ich muss letztendlich irgendwann auch mal daran gehen. Das heißt, natürlich haben wir ferngesteuerte Mittel, mit denen wir arbeiten. Aber in vielen Fällen muss ich halt doch selber daran mit einem Schutzanzug, den wir dann auch tragen, und muss dann halt auch an diesem Gerät oder an diesem verdächtigen Gegenstand arbeiten. Und da ist bei mir jedenfalls die Anspannung doch etwas höher als an bekannter Munition.
Herr Kinski, Sie nicken?
Ja, das ist bei mir genauso. Also das hat Herr Kienast schon richtig gesagt. Die Zinssysteme, die sind uns bekannt und da müssen wir eben sehen, wie derjenige tickt, der diese USBV gebaut hat.
Diese USBV, das sind
unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, ja.
Bomben.
Genau.
Wie oft kommt das vor, dass Sie so etwas tatsächlich entschärfen müssen?
Also wir haben es ab und zu mal. Also in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass nachher von uns festgestellt wird, es ist ein leerer Koffer, es ist einfach ein normaler Koffer, wo Kleidungsstücke drin sind oder ähnliches, irgendwas, was vergessen wurde. Aber wir hatten auch schon derartige, entweder gezielt gebaute Attrappen, die einen wirklich einen Sprengsatz vortäuschen sollten. Aber wir hatten hier in Schleswig-Holstein auch schon derartige Sprengsätze. Die müssen ja nicht immer dafür jetzt, also mit einer großen Sprengkraft versehen sein. Die müssen nicht immer dafür gedacht gewesen sein, irgendwelche Politiker oder bekannte Personen da irgendwie zu schädigen. Wir haben es auch wirklich schon im Privatbereich gehabt, dass sowas gebastelt wurde, teilweise auch unter Zuhilfenahme von irgendwelcher illegalen Pyrotechnik oder ähnliches. Auch das sind für uns schon solche selbst hergestellten Sachen, wenn da was dran verändert wurde.
Werden Sie auch manchmal gerufen, weil solche selbst gebauten Sachen außer Kontrolle geraten sind, dass jemand irgendwas basteln wollte und hinterher doch Respekt vor dem hat, was er gebastelt hat?
Nee, eher weniger, weil sie begehen eine Straftat, wenn sie das machen. Das ist ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Und die meisten, selbst wenn sie erkennen, dass es ein Fehler war, würden sich dann doch nicht an die Polizei wenden. Andersrum wird ein Schuh draus, wir werden mal gerufen, wenn es dann wirklich schiefgegangen ist. Also ich habe schon selber mehrere Einsätze gehabt, wo also jemand was basteln wollte, was dann aber einfach schiefgegangen ist, wo derjenige halt verletzt war und wir dann in der Wohnung für die polizeilichen Einsatzkräfte erstmal für Sicherheit sorgen müssen. Das heißt, gucken, sind da noch weitere Sprengsätze, ist da noch Sprengstoff oder irgendetwas, was für die Einsatzkräfte gefährlich sein könnte, und dann, wenn wir es freigeben, dann können die Kollegen letztendlich mit ihrer Arbeit weitermachen.
Herr Kinski, zu Silvester waren Sie auch wieder im Einsatz. Auch das ist wieder Ihr Schwerpunktgebiet oder eines Ihrer Aufgabengebiete gewesen. Was mussten Sie da machen?
Ja, also was Herr Kinas gerade eben schon sagte, viele sichergestellte Polenböller, die von Polizeirevieren abzuholen sind. Aber wir hatten hier auch wieder einen herrenlosen Koffer. Wir hatten eine Handgranate in Kellinghusen, die gesprengt werden musste. Also es hat die volle Palette unserer Tätigkeiten abgedeckt.
Aber das heißt, diese illegale Pyrotechnik, die darf tatsächlich nicht in Anführungsstrichen einfach so entsorgt werden, sondern da werden Sie dann auch gerufen, da müssen dann auch die Experten wieder ran.
Da müssen wir ran, das wird sichergestellt. Auch das ist eine Straftat, ein Verstoß. Und wenn die bei jemandem sichergestellt werden, werden sie bei uns eben asserviert und die richterlichen Schritte nachher werden eingeleitet.
Jetzt haben wir viel über Ihre Aufgaben gehört. Gleich zum Schluss der Sendung sprechen wir noch mal ein bisschen darüber, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, was Sie motiviert und ob es vielleicht tatsächlich auch manchmal Situationen gibt, wo Sie doch auch noch Muffensausen bekommen. In zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Der Ritt auf der Bombe, das ist der Titel dieser Sendung. Und jetzt haben wir viel über die Aufgaben gesprochen. Wir haben viel, ich sag mal in Anführungsstrichen, über die professionelle Seite gesprochen. Aber Sie sind beide Menschen, Herr Kienast, Herr Kinski, Sie haben beide auch gerade erzählt, Sie haben Familie. Deswegen finde ich, sollten wir am Ende der Sendung auch nochmal so über das Persönliche sprechen, weil das ist ja schon ein unglaublich gefährlicher Job, den Sie machen. Ich hatte am Anfang vor der Sendung kurz gefragt, ob es irgendeine Versicherung gibt, die Sie aufnimmt, haben Sie beide gesagt, eher schwierig mit den Versicherungen. Also daran sieht man schon, dass es wahnsinnig gefährlich ist. Herr Kienast, Sie machen das seit ungefähr 10 Jahren. Gab es irgendwann mal die Situation, wo Sie richtig Muffensausen hatten, wo Sie gedacht haben, da bin ich mir nicht sicher, ob ich heile wieder nach Hause komme?
Ja, also eine Situation hatte ich mal. Das war auch etwas, was mich auch noch länger bewegt hat. Also wir hatten eine Bombe auf Helgoland und wir hatten dort einen ganz normalen Aufschlagzünder. Entschärfung lief erstmal so ganz gut und als wir den Zünder raus hatten, haben wir gesehen, dass die Zündnadel beim Zündhütchen steckte. Und hier an Land, sag ich mal, auf dem Festland haben wir halt auch andere Möglichkeiten. Wir haben hier Wasserstrahlschneidanlagen, mit denen wir arbeiten können. Wir haben hier auch viel mehr Werkzeug. Dort auf Helgoland sind wir mit dem Hubschrauber rüber, haben halt das normale Entschärferwerkzeug mitgenommen und dann waren wir mit unserem Latein erst am Ende. Und letztendlich hat das dazu geführt, dass ich die Zündnadel quasi so rausgezogen habe, weil alle anderen Versuche gescheitert sind. Und das war schon eine Situation, also der Rückflug war dann doch deutlich ruhiger als der Hinflug, wo man das halt alles mal durch den Kopf gegangen ist, ja.
Und das heißt, das war wie ein Blindflug für Sie, da wussten Sie nicht genau, was auf Sie zukommt?
Also für mich, der Flug hin selber war ganz normal. Wir wussten, es war eine Aufschlagzünderbombe. Aber es ist immer so, dass erst während der Entschärfung erkannt werden, wie die Entschärfung selber funktioniert. Auch diese Frage immer vor einer Entschärfung, wie lange dauert das denn? Das kann man nie vorher sagen, weil wir halt die ganzen Umstände erst während der Entschärfung feststellen. Also das heißt, wir sehen, bewegt sich der Zünder, ist das Gewinde in Ordnung, ist der Zünder, kommt er an einem Stück raus, ist da irgendwas aufgequollen, lassen sich die Übertragungsladungen und so weiter rausnehmen. Das kann man vorher nie sagen. Und da war es auch so, erstmal war es in Anführungsstrichen eine Routinebombe und das hat sich dann während der Entschärfung immer weiter entwickelt, ist immer für mein Dafürhalten immer brisanter geworden und letztendlich war das für mich, ob es so war, weiß man nie. Aber für mich vom Gefühl her war das ja so eine 50-50-Geschichte und das ist für diesen Job ein eindeutig zu schlechtes Verhältnis.
Krass, das ist wie ob roten oder schwarzen Draht durchschneiden. Das ist dann irgendwie so.
Bildlich gesehen, ja.
Ja. Herr Kinski, hatten Sie auch schon mal eine ähnliche Situation, dass Sie ja ähnlich hohes Risiko eingegangen sind?
So ein hohes Risiko nicht, aber ich hatte einmal eine richtig starke Stresssituation und zwar war das da, als Herr Putin gerade bei Herrn Schröder im Schloss Gottorf war und dann unter der Brücke in Schleswig ein verdächtiger Gegenstand im Wagen erkannt worden ist. Und der Druck, der dann auf einem lastet, das war immens. Es war nachher nichts, aber also das war eine unheimliche Stresssituation für mich.
Wie gehen denn Ihre Familien eigentlich damit um, dass Sie so einen gefährlichen Job machen, Herr Kinski, bei Ihnen?
Ja, so meine Frau sagt immer, du willst ja morgen wiederkommen, ne, oder heute Abend wiederkommen. Und also sie vertraut mir da voll und dass man eben die Fachkenntnisse hat, dass man die richtigen Entscheidungen trifft.
Herr Kinski, weiß Ihre Familie vorher, wenn Sie irgendwas entschärfen müssen, was gefährlich ist und wo Sie manchmal vielleicht denken, so, das ist nicht Alltag, wissen die das vorher?
Ich sage Ihnen das eigentlich. Als wir zum Beispiel die vorletzte Bombe hier in Kiel hatten, die Langzeitzünderbombe, was ja nichts Alltägliches ist, da habe ich sie vorher angerufen und habe gesagt, hier, bevor du das jetzt aus den Medien erfährst, so und so ist das. Und wir sehen uns aber vor. Also das sage ich dann schon.
Herr Kienast, wie ist das bei Ihnen?
Also meine Frau hätte überhaupt nichts dagegen, wenn ich einen anderen Beruf machen würde. Letztendlich vertraut sie mir aber auch, aber bei solchen Situationen, also bei der Bombe zum Beispiel, der Langzeitzünderbombe, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe einfach gesagt, wir haben eine Bombe zu entschärfen, das weiß sie, dass das alles, sag ich mal, routiniert abläuft, da vertraut sie mir auch und weil da wollte ich sie nicht irgendwie aufregen, das hilft ihr nicht und mir nicht. Ja, meine Kinder, mein Sohn ist Polizist hier in Kiel, der findet das, glaube ich, ganz cool, was ich mache. Meine Tochter weniger. Also auch die hätte, glaube ich, ganz gerne, wenn ich einen anderen Job machen würde. Aber für mich ist es einfach so, ich fühle mich wohl da. Ich glaube, ich kann das und ich mache halt gerne das, was ich kann. Und mich fasziniert halt diese gesamte Technik an diesem Beruf. Und wer technikaffin ist und gerne Verantwortung übernimmt, der ist, glaube ich, auch bei uns gut aufgehoben.
Ist es für Sie ein Traumjob?
Traumjob ist schwer zu sagen. Also bevor ich zur Polizei gegangen bin, wusste ich gar nicht, dass es den Kampfmittelräumdienst gibt. Also das war einfach während meines Studiums bei der Polizei, haben wir so Projekttage gehabt, habe ich den Kampfmittelräumdienst kennengelernt. Ich war vorher 12 Jahre bei der Bundeswehr und habe dann noch gedacht, Mensch, das wäre auch was für dich gewesen. War aber eigentlich nachher mit Leib und Seele auch Polizist, bis dann letztendlich noch eine Stelle frei geworden ist, eine Führungsstelle beim Kampfmittelräumdienst. Und das hat mich wirklich so fasziniert, auch bei der Ausbildung schon. Wie gesagt, diese ganze Technik, Feinmechanik, so diese Zünderkunde und so weiter, dass ich mich da wirklich inzwischen super wohlfühle und ich definitiv auch nichts anderes machen möchte jetzt. Also Traumjob heißt immer so, dass man sich, glaube ich, lange schon damit beschäftigt, so wie früher, so als Kind, wie Pilot werden. Das war hier so nicht so. Also ich bin da wirklich reingerutscht, aber jetzt ist es, glaube ich, zu meinem Traumjob geworden, ja.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Kinski?
Ja, ich bin da ja reingewachsen, möchte es aber auch nicht missen, weil es eben ein unheimlich abwechslungsreicher Job ist. Das ist nicht dieses Alltägliche immer das Gleiche machen, sondern wir wissen morgens praktisch nicht, was wir den Tag über zu erledigen haben.
Wird man auch ein bisschen süchtig nach dieser Anspannung?
Nein, das würde ich nicht sagen.
Also Sie könnten auch mit weniger Anspannung leben?
Gut, ja.
Das heißt, die nehmen Sie dann in Kauf?
Ich nehme sie dann in Kauf, ja.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend meine Gäste waren. Das war ganz spannend, was Sie erzählt haben. Viele Facetten Ihres Berufs haben wir kennengelernt, mit denen wir bisher wahrscheinlich wenig Berührungspunkte hatten. Und wenn Sie möglicherweise einen Teil der Sendung verpasst haben, die ganze Sendung nochmal nachhören wollen, dann können Sie sich unter ndr.de/sh ganz einfach den Podcast runterladen. Hier geht's jetzt weiter mit dem Sonntagabend auf NDR1 Welle Nord. Und ich wünsche Ihnen noch genau das, einen schönen Sonntagabend. Ich bin Rebecca Mehrholz. Bis dann.
Zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Einfach besser informiert.